Cabrio ist abgegeben, die Champagner im Rückspiegel und ich habe Partydepression. Herzlich willkommen bei Kirsch Royal. Und wenn du heute zum ersten Mal dabei bist, ich bin Maja und freue mich, dass du hier reinhörst. Ich begleite Betriebe bei Förderanträgen, Zertifizierungen, bei Teamkonflikten, die keiner anspricht. Das ist mein Alltag und ich liebe ihn. Und dann gibt es diese Reisen. Weinmessen oder die Weinbörse, Weingüter, Regionen, die man trinken muss, um sie zu verstehen. Auch Arbeit, aber die Arbeit, bei der ich auftanke. Burgund war so eine Reise. Die Mainzer Weinbörse habe ich in der letzten Folge gerade vorgestellt. Und jetzt waren es 4 Tage Champagner. Das war meine 3. Tankstelle. Ich hatte es bereits am Sonntag angekündigt in der Gruppe und war da in weiser Voraussicht, dass mich das ereilen wird. So wie auf jeder schönen Reise oder nach tollen Erlebnissen. Und Montag war es dann soweit. Die anderen waren noch einen Tag länger da, der Chat lief weiter, wir wussten noch, wer was trinkt und wo sie gerade sind. Irgendwie waren wir noch dabei und trotzdem hat es mich erwischt. Partydepression. An dieser Stelle das höchste Kompliment, das ich einer Reise machen kann. 4 Champagner-Weingüter, ein Haus, eine Gruppe von Menschen, die sich zum Teil kannten und zum Teil gerade erst kennenlernen. Und das Mutige ist eigentlich, dass fremde Menschen zusammen ein Haus mieten und sich 4 Tage auf eine Reise begeben, ohne zu wissen, wie das ausgeht. Was einem das erlaubt, sind 2 Dinge. Eine tolle Planung von Sarah zum Beispiel, ein Geschenk für diese Reise. Und die Champagne selbst, eine Region, die landschaftlich wunderschön ist und kulinarisch eine absolute Bereicherung, die ein bisschen für Luxus steht und das auch darf, aber eben nicht nur für Status, sondern für Geschichten und Philosophien, die eine ganze Branche geprägt haben und immer noch prägen, die für Qualität und auch für ein Lebensgefühl steht, das, so finde ich es, man sich gönnen sollte. Und sie war unser prickelnder gemeinsamer Nenner in der Gruppe. Wir waren in Rilly-la-Montagne, ein wunderschönes Dorf mit vielen Kalksteinhäusern, Garten voller Blumen und die Weinberge fangen dort an, wo das Dorf aufhört, also praktisch an jeder Ecke. Rilly ist ungefähr 15 Minuten von Reims entfernt und 20 von Épernay. Wir waren also mittendrin. Von dort aus ist fast alles passiert, was ich heute erzähle. Fast alles, was geplant war, haben wir auch gemacht, aber eben nur fast. Nach einem lockeren Zusammenkommen, nach einer sehr illustren Anreise am Freitagabend mit Käse und Champagner, ja, war das ein sehr unkomplizierter Start in diese Reise. Samstagmorgen ging es dann los mit dem Plan, den Sarah gemacht hatte. Also, wir starteten in Épernay in den Markthallen. Unser 2. Frühstück. Und Einkaufen stand auf dem Plan. Und weil wir in der Champagne waren und weil es Samstagmorgen war, gab es Austern. Dazu für die einen Bier und für die anderen Champagner. Und für die, die keine Austern wollten, die haben sich Hühnerkeulen vom Grillwagen gegenüber geholt. Das ist für mich relativ schnell eine Gruppe gewesen, die sich nichts beweisen musste, sondern eine, die nimmt, was passt. Danach haben wir den Plan von Sarah befolgt. Und zwar ging es auf die Avenue de Champagne. Der Plan war, dass wir in der Vinothek Le 19 etwas verkosten, ein bisschen den ein oder anderen Flight mitnehmen, dann Fahrräder abholen und die Côte de Blanc langfahren mit viel wunderschöner Landschaft, Picknick und wenn es irgendwie passt, auch noch auf einem Winzerfest einkehren. Ich hatte sogar den Helm dabei, Marc hatte nämlich dran gedacht, wer sonst. Und während wir verkosteten und kauften beziehungsweise verschiedene Gespräche über Champagner hatten und uns die wunderschönen Häuser auf der Avenue anschauten, schrumpfte die Gruppe, die den Fahrradplan noch halten wollte, still und leise zusammen. Und wir mussten dann in die Touristeninformation, um dort unsere Fahrräder abzuholen. Und wer die Touristeninformation in Épernay kennt, weiß, dass dort immer wieder Weingüter und Champagnerhäuser sich vorstellen, und zwar mit der Verkostung oder mit einer Verkostung. Und das ist alles andere als umsonst, auch wenn der Eintritt nichts kostet. Wir haben dort auf einer früheren Reise schon mal eine tolle Entdeckung gemacht. Und auch dieses Mal ist es uns gelungen. Das Champagnerhaus Antoussian. Ein sehr junges Champagnerhaus. 3 Gründer, Stefan Kaiser, Anthony Valette und Irit Drin, haben 2025 ich will sagen, diese Destination, also kein klassisches Weingut gründen wollen, sondern eher einen Ort der Begegnung schaffen wollen in der Champagne. Bar, Galerie, eigenes Gied und dazu 4 Cuvées, die wirklich Fragen aufwerfen. Den Point de Départ und den Champagner Paradox, also den Anfang und den Widerspruch. Das sind 2 Champagner, die sind mit nach Hause gefahren. Und mit dieser Entdeckung dieses Champagnerhauses und den Verkostungen, die wir dort in der Info gemacht haben, war das Fahrrad endgültig futsch. Aber wir wissen jetzt schon, die Côte Blanc kommt auf die Liste für den nächsten Besuch. Ein schönerer Grund zum Wiederkommen lässt sich ja kaum erfinden. Abends sind wir dann in die Brasserie Le Jardin nach Reims gefahren. Schon unser Taxifahrer hat uns von dem Haus vorgeschwärmt und meint, es wäre eines der besten Restaurants, was wir uns ausgesucht hätten. Es ist ein Haus mit Geschichte und einem wunderschönen Garten. Wir waren 13 Genießer. Sarah hatte uns vorab das Menü geschickt und wir haben unsere Wahl getroffen und das Menü vorab bestellt. Allergien und Unverträglichkeiten wurden kommuniziert und wir hatten, das war spätestens nach dem Ankommen klar, absolut keine Scheu vor großen Flaschen. Das Potenzial an diesem Tisch war nicht zu übersehen. Und trotzdem, einige Bestellungen, also Magnums, die in der Karte standen, waren nicht lieferbar oder waren nicht vorrätig. Ich hätte mir eine aktive Getränkeempfehlung schon in der Gruppe oder für die Gruppe gewünscht, schließlich waren wir ja angemeldet. Kein Brot, das von selbst kam, kein Wasser, das nachgefüllt wurde ohne Nachfrage. Die Wartezeiten zwischen den Gängen haben es uns nicht leicht gemacht, zumal ja parallel auch nicht wirklich was Neues eingeschenkt wurde. Und uns wurden die Wartezeiten auch nicht erklärt. Ich will sagen, wir haben uns alles erarbeitet. Schluck für Schluck und Frage für Frage. Und das soll hier kein Urteil oder kein Bashing sein für ein Haus, was ja auch vieles richtig gemacht hat. Aber irgendwann war es dann so, dass Sarah das Gespräch gesucht hat. Und das war vielleicht der Gastgebermoment des Abends. Sie haben uns dann nach dem Hauptgang noch 2 Côte de Bœuf mittig auf den Tisch gestellt. So für die ganze Gruppe. Und die waren wirklich, wirklich gut. Auch wenn wir da schon fast am Anschlag waren, übrig gelassen haben wir natürlich nichts. Das macht man nicht als guter Gast, finde ich. Aber ich will sagen, zwischen einem wunderschönen Garten und wirklicher Gastgeberschaft liegt manchmal mehr, als man denkt. Der Sonntagmorgen war wie jeden Morgen für mich meine Tankstelle innerhalb der Tankstelle. Ich bin wie jeden Morgen raus und ich liebe das, einen Tag so zu beginnen, wenn die Straßen noch still sind und die Region sich selbst gehört. Meist bin ich auf der Suche nach einem Bäcker und hier in Rilly war das kein Umweg, sondern ein Geschenk. Weinberge, wunderschöne Ausblicke, warme Morgensonne, duftende Gärten und eine kleine Boulangerie, die genauso war, wie man sie aus französischen Filmen kennt. Mit absoluter Top-Qualität. Ich habe mich für Croissants für alle entschieden und für mich noch eine Eclair mitgenommen. Wobei ich das als Kind wahrscheinlich als Liebesknochen bestellt hätte. Und wenn ich nach Hause fahre, wenn ich in meine Heimat fahre, bestelle ich das auch noch genau so. Ich liebe diese Zeiten und wenn man viel mit Menschen unterwegs ist. Und wir waren ja jetzt auch in einer Gruppe unterwegs. Und es ist ja schon auch eine ordentliche Portion Menschen und Bedürfnisse und damit ja auch Anforderungen. Mag ich das ganz gerne, wenn mein Tag ein bisschen ruhiger, mit weniger Kommunikation startet. Beim Frühstück kam dann die Frage auf aus der Gruppe, waren wir eigentlich anstrengend gestern Abend? Waren wir anstrengende Gäste? Und ich habe sofort Nein gesagt. Und ich will es vielleicht hier kurz erklären. Wir haben vorab bestellt, Allergien und Unverträglichkeiten waren bekannt. Die Gruppengröße war angekündigt. Wir haben darauf geachtet, wann wir essen gehen, nämlich nach dem großen Ansturm im à la carte. Wir sind deutlich später gekommen, weil wir hofften, damit ein bisschen zu entzerren. Wir haben sehr klar die Bereitschaft zu großen Flaschen signalisiert und das schon im Vorfeld. Man hätte also auch eine Weinempfehlung oder eine Champagnerbegleitung vorbereiten können. Ich will sagen, wir waren kein schwieriger Tisch. Wir waren ein Geschenk, das sie nicht ausgepackt haben. Und ich finde es fast ein bisschen bezeichnend, dass wir als Gäste darüber nachdenken, ob wir anstrengend waren. Und muss an dieser Stelle einmal klar sagen, dass nicht wir Gastronomen als Gäste anstrengend sind, sondern anstrengend wird es dann, wenn dein Gegenüber einfach seinen Job nicht richtig macht. Aber der Sonntag war der Tag der großen Flaschen. So stand es im Plan. Und wir waren diesmal fest entschlossen, nicht abzuweichen. Wir machten uns auf zu einem Ort, den wir per WhatsApp geschickt bekommen haben. Und später erfuhren wir oder wussten wir dann, es geht nach Billy Le Grand zum Champagnerhaus Poisson. Billy Le Grand sind Premier Cru-Lagen. Das Champagnerhaus produziert ca. 9000 Flaschen im Jahr. Und dass wir ihn nicht kannten, ist kein Wunder, denn bei der Menge, die er produziert oder die das Haus produziert und so gut wie keinem Marketing, findet man ihn nicht. Man wird zu ihm geführt. Zu ihm, das ist Renal Poisson. Er war persönlich im Weinberg, sie hatten einen kleinen Pavillon aufgebaut und ja, hatten schon auf uns gewartet. Wenn ich sie sage, meine ich neben Renal auch Helene und Markus. Die hat Sarah auf einer Veranstaltung kennengelernt und als die Reise stand, sind sie für einen Tag aus Hamburg runtergefahren, nur um ihren Winzer oder diesen Champagner vorzustellen und sind danach wieder zurückgefahren. Dass die beiden und dass auch Renal sich auf eine Gruppe wie uns eingelassen hat, das ist nicht selbstverständlich und das war ein Riesengeschenk. Die Anfahrt war, ich will mal sagen, ein bisschen Offroad. Also wir haben die Adresse ins Navi eingegeben, weil es gab keine Adresse. Wir haben uns ja nicht im Haus getroffen. Abfahrt war in Kolonne. Irgendwann schrieb Sarah in den Chat, wir treffen uns übrigens heute Nachmittag an diesem Leuchtturm, an dem sie gerade vorbeigefahren ist. Ralf Peter schaute auf die Windmühle vor sich und schrieb zurück, nur für unsere Nordlichter, das ist eine Windmühle und kein Leuchtturm. Tja, sowas passiert, wenn nicht beide in die gleiche Richtung blicken. Und dann hat das Navi die Straße verlassen. Praktisch nirgendwo, zwischen den Reben. Ein Ort, den man sich nicht sucht, sondern den man geschickt bekommt. Oben in Weinberg dann dieser unfassbare Blick über die gesamte Montagne de Reims. Und Renais Champagner, der war wahnsinnig fein, mineralisch, fast salzig. Seine Champagner haben Substanz und Dichte. Für mich waren es eher Essensbegleiter, aber in dem Moment waren sie auch ohne Essen einfach großartig. Wir hatten 2015er und 2018er Prestige-Millesme nebeneinander und ich fand, das war ein Kontrast, wie er schöner nicht sein könnte. Der 2015er kommt aus einem historisch heißen Sommer, reif und war sehr tief. Der 2018er war deutlich kühler, frischer und mit ein bisschen mehr Spannung. Und dann gab es noch den Rosé, Rosé de Seignier. Das war kein klassischer Rosé, der oft fruchtig und leichtfüßig ist, sondern eine andere Kategorie. Die meisten Rosé-Champagner, müsst ihr wissen, entstehen durch Assemblage. Also ein kleiner Anteil Rotwein wird dem Weißwein zugesetzt. Dann wird er so zart lachsfarben und ist auch häufig sehr zugänglich. Beim Seignier mazerieren, also stehen die Trauben kurz auf ihren Schalen oder man lässt den Saft mit den Schalen kurz stehen. Und Farbe und Struktur bluten dann praktisch in den Saft. Weil Seignier bedeutet übersetzt auch Aderlass. Und genau das ist es, was erst, wenn der Moment stimmt, wird es dann wieder abgezogen. Das Ergebnis ist deutlich kraftvoller, strukturierter, venöser, also weiniger als alles, was man sonst im Roséglas erwartet. Und zumindest ist das mein Eindruck nach Gesprächen mit vielen Winzern, die das machen oder mit den wenigen Winzern, die es machen. Es braucht wahnsinnig viel Fingerspitzengefühl. Denn bleibt die Haut zu lange im Saft, wird der Champagner zu dunkel und auch zu bitter. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es meistens nur kleine, sehr qualitätsbewusste Betriebe, wie zum Beispiel Renal Poisson machen. Der weiß genau, was er dort tut und wie es geht. L'élégance du temps ist sein Claim und den kann ich an dieser Stelle hier nur bestätigen. Wir haben die Bestellung noch im Weinberg aufgegeben. Helene und Markus nehmen sie für uns mit nach Hamburg. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an dieser Stelle für diese unglaublichen Momente im Weinberg. Das war atemberaubend und den Aufwand, den ihr betrieben habt, Helene und Markus, ja, den kann man auch mit so einer Bestellung nicht bezahlen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt und uns diesen wunderschönen Ort und dieses tolle Haus gezeigt habt. Der nächste Programmpunkt war ein bisschen geheimnisvoll. Nach einem kurzen Mittagessen im Lafar wussten wir nur, dass wir uns, ihr erinnert euch, an dem Leuchtturm treffen. Und dann gab es eine kleine Wanderung. Wir liefen in den Wald, immer tiefer rein, immer weiter hinauf und keiner konnte sich vorstellen, was uns hier jetzt noch erwarten sollte. Dieser Wald, in dem wir waren, ist was ganz Besonderes. Die Bäume darin, die sogenannten Süntelbuchen, sind eine seltene Mutation der Rotbuche, deren Äste sich verdrehen und nach unten wachsen. So, als hätte jemand die Schwerkraft neu erfunden. Und dann sahen wir es. Unser Ziel war, nur über Hängebrücken zu erreichen. Tja, Für die, die dabei waren und die, die mich kennen, ihr wisst, was das bedeutet. Für alle anderen, extreme Höhenangst. Lässt grüßen. An dieser Stelle danke an alle, die auf mich gewartet haben und mir die Zeit gelassen haben, die ich gebraucht habe. Der Weg hat sich gelohnt, auch wenn ich ihn mir niemals freiwillig ausgesucht hätte. Angekommen in der Pershing Bar. Champagner im Baum, 6 Meter hoch, mitten in diesem verwunschenen Wald. Gebaut hat das Ganze Oliver Couteau, ein Autounternehmer. Also kein Weinmensch von Haus aus, sondern ein Autounternehmer, der Abenteuer- und Champagnerkultur zusammengebaut hat. Sarah hatte ein Tasting mit großen Flaschen extra gebucht. Der Tag der Grand Bouteille, also unser Tagesmotto, sollte hier seinen Höhepunkt finden. Und bei unserer Ankunft fiel dem Sommelier ein, dass er die Reservierung verbaselt hatte. Also keine Grand Bouteilles verfügbar. Ich würde sagen, an dieser Stelle wieder ein Geschenk, das nicht ausgepackt wurde. Und wieder mal auf unsere Kosten, denn als Gruppe waren wir auch hier sehr bereit gewesen. Aber Gott sei Dank sind wir flexibel. Das haben wir auf dieser Reise ja mehrmals bewiesen und so tranken wir normale Flaschen. Was wir bekamen, war trotzdem außergewöhnlich. Allen voran Le Fervin. Für mich der wohl ungewöhnlichste Champagner der ganzen Reise. Ich muss ehrlicherweise sagen, ein Geschenk, das ich mir selbst gemacht habe. Und die Gruppe hat es Gott sei Dank mitgetragen. Sébastien Mousson hat 2008 einen Schritt gemacht. Er hat das konventionelle Familienweingut, das Champagnerhaus, verlassen, das seit dem 18. Jahrhundert in Versy verwurzelt war und hat ganz neu angefangen. Mit 55 Parzellen, Biodynamie, Vergärung im Fass, minimale Eingriffe. Wer so einen Schritt macht, glaubt nicht nur an seinen Wein, der hat eine Vision und der glaubt an eine Idee. Auf einer einzigen Parzelle, Le Fervin, ist ein Grand Cru oder sind Grand Cru-Lagen, wachsen alle 7 in der Champagne zugelassenen Rebsorten. Ja, 7 sind zugelassen. Die 3 bekanntesten sind Pinot Noir, Pinot Meunier und Chardonnay. Und die anderen sind fast verschwunden. Also Arban, Pinot Blanc, Pinot Gris und Petit Messli. Die großen Häuser wollten nach dem Zweiten Weltkrieg Effizienz. Weniger Arbeit, mehr Ertrag und die kleinen Sorten trugen schlechter und waren anfälliger für Krankheiten. Also wurden sie gerodet, still und leise, weil die Genossenschaft sie schlechter bezahlte und niemand mehr Zeit hatte für Reben, die sich nicht rechneten. Sébastien hat diese Zellen nicht neu bepflanzt. Er hat erhalten, was schon da war. Alte Reben, alle 7 Sorten nebeneinander und an einem Fleck. Complantation nennt sich das. Eine uralte Praxis, bei der alle Sorten gemeinsam wachsen, gemeinsam gelesen, gemeinsam vinifiziert werden. Also kein Sortieren, kein Trennen, was die Natur gibt, geht in die Flasche. Das, was wir getrunken haben, war eine Produktion aus 3051 Flaschen pro Jahr. Und zwar limitiert auf 2 Bestellungen pro Person. Der Champagner war unglaublich präzise, elegant. Auch hier wieder eine Salzigkeit. Und ich würde sagen, vielleicht ein Hauch davon, wie die Champagne vor 200 Jahren geschmeckt haben könnte. Eine nicht nur beeindruckende Location, sondern wirklich auch Champagner, die man so auf den wenigsten Karten dieser Welt findet. Und ja, für uns eine absolute Entdeckung und deswegen nachher nochmal die Verlinkung in den Shownotes. Also solltet ihr dort in der Nähe sein, unbedingt vorbeischauen und denkt dran, der Weg ist das Ziel. Abends dann zurück in unserem Loft. Heiko hat gekocht und war praktisch ein Garant für Qualität. Das Essen von Heiko ist und war großartig. Der Rest hat sich um den Nachschub gekümmert, also die Getränkebegleitung. Und das war im Laufe des Abends wirklich eine anspruchsvolle Aufgabe. Und zwar anspruchsvoller als gedacht. Die Großflaschen, die wir vorbereitet haben, gingen schneller zur Neige als geplant. Und Gott sei Dank hat das auch die Gruppe gemeistert. Ich war überrascht, wie viel Nachschub es doch gab und wo der auf einmal herkam. Aber man munkelt, die letzten sind so um 4 ins Bett. Ich lasse das mal so stehen. Was mich bis heute beeindruckt, es gab zu keinem Zeitpunkt einen totalen Ausfall. Ich bin mir nicht sicher, ob das am Champagner lag oder ob wir einfach gut und viel vertragen. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob es bewundernswert war oder ob es mir Angst machen sollte. Auch das lasse ich mal offen an dieser Stelle. Es war ein unvergesslicher Abschluss. Heiko Antoniewicz persönlich hat die Entsorgung der leeren Flaschen am Dienstag übernommen. Ich sag mal so, ein Akt in 2 Teilen. Und einen würdigeren Abschluss für die leeren Flaschen hätte es nicht geben können als diesen. Und dann war Montag. Die anderen blieben noch einen Tag, wir fuhren. Aber über den Chat waren wir irgendwie noch dabei. Sarah schrieb am Montag aus Reims, ich glaube, sie saßen bei Ruinar, mit einem tollen Bild eines Gartens und natürlich Champagner auf dem Tisch. Reservieren für die Ritter der Champagnerrunde 2027. Und ich habe reflexartig geantwortet, unbedingt. Da war kein Zögern, kein Nachdenken. Der Reflex war da, bevor der Gedanke fertig war. Und das ist vielleicht die ehrlichste Antwort auf die Frage, ob eine Reise funktioniert hat. Ich nenne diese Reisen Tankstellen. Nicht, weil das ein schönes Bild ist, sondern weil es stimmt. Ich fahre dorthin, ich fahre raus, um wieder weiterfahren zu können. Und die Champagne hat das geleistet, nicht weil alles perfekt war, sondern weil es echt war. Ein Winzer, der sich auf uns eingelassen hat und zwei Menschen, die aus Hamburg 2 Tage investiert haben, um uns diesen Winzer vorzustellen. Ein Sommelier, der unsere Reservierung verbaselt hat und trotzdem Gänsehaut ins Glas gebracht hat. Und ein Abend, an dem Heiko unfassbar für uns gekocht hat und wir unsere eigenen Gastgeber waren. Und ja, das Le Jardin hätte mehr aus uns machen können. Das Baumhaus auch. Aber ich fahre nicht in die Champagne, um perfekte Gastgeber zu erleben. Die gibt es dort, das weiß ich. Und ich werde sie auch beim nächsten Mal wiederfinden. Ich bin gefahren, um aufzutanken, um Menschen kennenzulernen, um Champagner zu trinken, der Fragen aufwirft, um Philosophien zu lernen, um Neues zu entdecken und um einen Abend erleben zu können, für den es keinen Plan braucht. Das war kein Dinner oder das ist dann kein Dinner. Das ist Gastgeberschaft, die sich selbst erfunden hat. Und die Côte Blanc, die kommt 2027 und dann mit dem Fahrrad, versprochen. Mein Royal to go sind diesmal 3 Teile. Erstens Champagner, also Champagner Poisson aus Billy Le Grand. Ein Premier Cru, ein kleiner Familienbetrieb, der wenig Marketing macht, den man nicht findet, zu dem man geführt wird. Und ich verlinke euch hier Helen in den Shownotes, denn Helen und Markus aus Hamburg helfen euch dabei. Mein zweites Royal to go ist die Pershing Bar in Versy. Champagner im Baum, 6 Meter hoch, Sintelbuchen drumherum. Bucht das Tasting gern mit großen Flaschen und erwartet nicht, dass eure Reservierung aufgeht. Manchmal bekommt man trotzdem Gänsehaut ins Glas, manchmal aber auch nicht. Aber der Ort allein lohnt sich. Auch diese Aussicht und die wunderbare Auswahl vor Ort auf jeden Fall. Und drittens, und das ist eigentlich das wichtigste Royal to go heute, bucht eine Reise, bei der ihr nichts müsst. Nicht als Gastgeber, nicht als Experte, nicht als jemand, der erklärt. Sarah und ich überlegen gerade ernsthaft, ob wir betreutes Trinken bei uns in unsere Geschäftsmodelle als Angebot aufnehmen. Heiko wäre auch dabei. Seine Kernkompetenz in der Leergutentsorgung ist auf jeden Fall belegt. Und vielleicht kocht er auch. Aber bis dahin sucht ihr euch einen prickelnden gemeinsamen Nenner und gebt der Partydepression danach die Ehre, die sie verdient hat. Und bevor ich mit dieser Folge aufhöre, ein großes Dankeschön nochmal an Sarah, die diese Reise möglich gemacht hat. Und an Heiko und an eine Reisegruppe, die ich so nicht erwartet hatte und die diese Tage zu dem gemacht haben, was sie waren. Ihr wisst, wer dabei war und ihr wisst, wer ihr seid. Und ihr wisst, dass wir 2027 gerne wieder dabei sind und erneut buchen werden. Die nächste Folge der Tankstellenserie ist ein biodynamischer Workshop auf dem Weingut Nikolaihof in der Wachau. Ich freue mich schon sehr darauf, euch mitzunehmen. Danke, dass ihr Kirsch Royal hört und danke auch, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Und schickt mir eure Fragen und Wünsche, ich freue mich über jede Nachricht. Dieser Podcast wird produziert von Studio Venezia, der Podcast Company.